Bisschen theoretisch. Ein Podcast des Museums für Kommunikation.
Ein bisschen theoretisch,
aber schon noch praktisch. Seht ihr andauernd Katzenvideos? Oder Windelwerbung, Outdoor-Bekleidung, politisch gefärbte Inhalte? Wie viel Zeit verbringt ihr täglich mit Medienkonsum? Am Handy oder auch offline? Und auf welchen Kanälen? Was macht das mit euch und eurer Sicht auf die Welt? Wir versuchen, diese Fragen nun gemeinsam genauer aufzuschlüsseln. Das ist der Podcast «Bisschen theoretisch». Mein Name ist Mia Hoffmann. Mir gegenüber sitzt Mira Meier und wir sprechen heute über die Kultivierungsthese oder wie Medien unsere Meinungen bestätigen. Mira Meier ist Berater und Managing Partner bei der Berner Agentur Cornflex. Er ist gelernter Polygraph und Social Media Manager und befasst sich mit Themen wie TikTok, Instagram, Snapchat oder generell der Next Gen, also der nächsten oder jungen Generation. Nun wollen wir gemeinsam erkunden, inwiefern Medien und unsere Meinungen ineinander verhängt sind, wie sie sich bestätigen und was das für uns bedeutet. Schön, bist du da.
Vielen Dank.
Nun, von welchen Inhalten bist du selbst auf deinen Social-Media-Kanälen schon mal überflutet worden, sodass es dich genervt hat?
Das ist eine sehr gute Frage. Ich würde sagen, es sind wohl Hundevideos. Irgendwie bekomme ich immer wieder Hundevideos eingespielt, obwohl ich eigentlich ein Katzenliebhaber bin. Aber komischerweise dringen die Hunde immer wieder durch. Ja, und in ganz verschiedenen Situationen. Aber es ist noch, ja, ab und zu noch niedlich, ab und zu auch ein bisschen Fragen.
Und wie wehrst du dich dagegen?
Ja, indem ich den Content, wenn ich ihn nicht konsumieren will, dass ich ihn weiterswipe. Und dann geht es ziemlich lange, bis mal wieder Hundevideos kommen. Und ja, ich interagiere nicht mit ihm, also mit dem Content. Und kann eigentlich so wie meine For You-Page kuratieren und eben bestimmen, was dort landen soll und was nicht.
Ja, jetzt hatten wir da schon ziemlich viele englische Ausdrücke drin. Also du swipest, du klickst quasi weiter oder eben schiebst die Inhalte fort und du hast gesagt, du interagierst nicht, du gibst keine Kommentare, keine Likes.
Genau, ich gebe weder Likes noch Kommentare und wische eigentlich weiter, wenn ich den Beitrag nicht sehen möchte. Damit der Algorithmus, wir kommen da sicherlich später auch noch dazu, damit der Algorithmus versteht, ah okay, diese Inhalte interessieren mich nicht.
Okay, du sagst ihm das durch dein Verhalten und nicht durch eine Menüeinstellung.
Genau, ja.
Gut, wir kommen später noch dazu. Jetzt erstmal zur Theorie.
Die Theorie.
Die Kultivierungsthese. Oder wie Medien unsere Meinungen bestätigen. Der Kommunikationswissenschaftler George Gerbner stellte 1976 folgende These auf. Wer viel Fernsehen schaut, wird von TV-Botschaften mehr beeinflusst als Menschen, die wenig Fernsehen. Er zeigte, dass sich das Realitätsbild durch hohen TV-Konsum verändert und auch Angst erzeugt. Letzteres nennt man auch das Mean World Syndrome oder deutsch gemeine Welt-Syndrom. Massenmedien, früher TV, heute eher Internet, Games oder Social Media, zeigen eine übertriebene und stilisierte Welt. VielseherInnen beginnen laut Gerbner, die reale Welt so zu sehen, wie die stilisierte Welt auf dem Bildschirm. Wenn wir also viel Gewalt sehen, zum Beispiel, glauben wir, die Welt sei gewalttätiger, als sie ist. Doch wie stark beeinflussen uns diese Inhalte? Heißt das etwa, dass exzessives Spielen von Computergames wie Ego-Shooter zu Amokläufen führen können? Gemäß Kultivierungsthese lautet die Antwort «Jein». Der Medienkonsum verstärkt die Weltanschauung, bildet sie aber nicht von Grund auf. Wer also vorher schon Gewaltfantasien hatte, wird durch entsprechende Inhalte bestätigt. Aus dem Nichts verwandelt sich aber niemand in einen Serienmörder. Und wir alle schauen am liebsten Inhalte, die wir mögen. Das führt zu einem Filterblaseneffekt. Merksatz: Wer Äpfel mag und stundenlang Inhalt über Birnen sieht, wird nachher nicht plötzlich Birnen lieber mögen. Aber wer Birnen von Anfang an mag, wird Birnen am Schluss noch viel mehr mögen. Das passt jetzt eigentlich gut zu deinen Hunden und Katzen, diese Birnen und Äpfel.
Definitiv, ja.
Also wieso versteht der Algorithmus nicht, dass du Katzen lieber magst?
Der testet mich natürlich auch oft. Also er will herausfinden, was ich wirklich gerne mag und macht eigentlich am Schluss ein Profil von mir. Und so spielt er mir verschiedene Inhalte ein, testet, wie ich damit eben interagiere, wie ich darauf reagiere und weiß dann nah dies nah, was mich interessiert.
Übertragen wir die Theorie als erstes mal auf die heutige Zeit. Also in den 70er Jahren, als Görfner diese Experimente machte, da ging es eben vor allem ums Fernsehen. Mhm. Jetzt, also haben die Eltern mit ihren Kindern über Fernsehkonsum gestritten, heute jetzt übers Handy. Der größte Unterschied ist wahrscheinlich das Internet und auch damit einhergehend die Vervielfachung der Kanäle.
Definitiv, ja, und das riesige Angebot, das plötzlich zur Verfügung steht und nicht mehr einfach nur auf Abruf da ist. Also im Sinn von, wenn ich den TV anlasse oder anschalte, dann sehe ich vielleicht eine Werbung, wenn gerade Werbepause ist. Und heute ist es ganz umgekehrt. Man sieht eigentlich dauerhaft, wenn man das Phone schon nur anlässt, ja, irgendwelche Werbungen.
Mhm. Und auch, dass die Inhalte nicht mehr in dem Sinn von Medien, also von Menschen, die dafür angestellt sind, erstellt werden, sondern von allen.
Genau, querbeet werden die Medien produziert und erstellt. Was sowohl Vor- wie auch Nachteile mit sich bringt, je nach Thema.
Was würdest du denn sagen, sind Vorteile und was Nachteile?
Vorteile sind meiner Meinung nach sicher die Diversität und auch die Meinungsfreiheit, weil eigentlich jede und jeder einfach produzieren kann, was er will. Aber genau da ist dann auch wieder der Gegeneffekt eigentlich schlussendlich, weil jeder und jede kann produzieren, was sie will und was sie wollen. Und da ist immer so ein bisschen die Frage, stimmt der Inhalt am Schluss? Das war früher natürlich viel einfacher. Man musste einfach der Zeitung glauben oder den Medien, weil da halt recherchiert wurde und die Dinge ja tief ergründet wurden. Und heute muss man sich gerade bei News-Thematiken oder politischen Auseinandersetzungen und so weiter ein bisschen mehr fragen, ist das wirklich wahr? Stimmt das? Gibt es noch mehr Zeugen oder weitere Aussagen zu diesem Thema, damit man das fundiert eigentlich anschauen kann.
Mhm. Wir kommen später noch zu diesem Thema, was auch so ein bisschen in Regulierung oder Kontrollmechanismen geht. Damit wir jetzt mal uns ein bisschen ein Bild machen vom heutigen Medienkonsum, nehmen wir mal dich als Beispiel.
Tipptopp.
Zuerst, also wie alt bist du und seit wann hast du ein Smartphone?
Ich bin 25 Jahre alt und besitze, seit ich 12 bin, glaube ich, ein Smartphone.
Und jetzt, was hat sich in dieser Zwischenzeit schon verändert? Oder wofür hast du das Smartphone damals genutzt und wofür nutzt du es heute?
Da bei der Nutzung hat sich eigentlich nicht viel verändert, würde ich sagen. Also schon damals, ja, war das Smartphone ganz klar für den Austausch da. Und auch heute ist es ja hauptsächlich für den Austausch da. Vielleicht hat sich so die Gaming-Technik ein bisschen verändert. Früher war auch noch Gaming so ein Fokus, was heute eigentlich gar nicht mehr da ist. Obwohl man noch extrem viel auf dem Phone gamen kann, aber es ist jetzt nicht meine Präferenz. Sondern ich würde sagen, das A und O für mich ist wirklich der Austausch, die Connection zu anderen Menschen über die digitalen Plattformen.
Du sprichst es an, die digitalen Plattformen. Also welche Kanäle nutzt du so am meisten und welche wofür oder wo ist da der Unterschied?
Heute würde ich sagen, nutze ich meistens ganz klar WhatsApp, Instagram und TikTok. Das sind so meine Main-Plattformen. Dahinter kommen auch noch LinkedIn, Twitch und Snapchat. Das sind so die weiteren Plattformen und diese sind eigentlich alle für Austausch, News-Konsumierung, Informationen für rund um die Welt, natürlich auch alles sehr beruflich angesehen. Und früher waren es eher WhatsApp, Instagram und Snapchat, vor allem für die Connection mit Freundinnen und Freunden.
Wenn wir das jetzt noch ein bisschen erklären für die, die auch nicht alle diese Kanäle selbst benutzen. Also WhatsApp kennen wahrscheinlich die meisten. Das ist vor allem zur Interaktion, nicht für News jetzt.
Genau, oder? WhatsApp vor allem für Textnachrichten und den Austausch zwischen Freundinnen und Freunden.
Und dann Instagram, wie würdest du das beschreiben? Was machst du da?
Instagram hat für mich so zwei Seiten. Einerseits natürlich aus dem Business-Kontext eigentlich up-to-date bleiben, schauen, was läuft, was passiert. Aus dem privaten Kontext auch eigentlich schauen, was machen meine Freundinnen und Freunde. Und ja, auch News-Konsumierung. Ich mag sehr gerne Sport, insbesondere Fußball. Und da sind auf Instagram die News meist schneller als in den Medien. Genau, und da dass man dann schnell eigentlich an den Inhalten, die man sehen möchte oder konsumieren möchte. Aber da ist ja ist vor allem eine visuelle Plattform, also viel Bild- und Videoinhalte, die ich konsumiere.
Und jetzt der Unterschied zu TikTok?
TikTok ist ist auch eine vor allem videobasierte Plattform, tickt aber anders als Instagram, weil sie einen anderen Ursprung hat. Also Instagram ist sehr personenbasiert. Ich sehe zuerst, was mein Umfeld macht, was meine Freundinnen und Freunde tätigen. Und bei TikTok ist es so, ich sehe das, was mich interessiert. Und zwar von der ganzen Welt, also querbeet. Es gibt auch diverse Newsinhalte, die ich über TikTok konsumiere. Zum Beispiel von großen Medien, die ja ihre tagesaktuellen Themen dort wiedergeben.
Also, genauso wie auf internationale Instagram.
Genau, internationale Medien, genau. Mhm. Und bei TikTok ist es für mich auch noch so, dass ich dies auch aus dem beruflichen Kontext sehr häufig auch konsumiere, und zwar mit dem Hintergedanken, immer up-to-date zu bleiben, weil TikTok ist viel schneller als Instagram. Wir sagen oft, dass so alles, was erst auf TikTok kommt, ist circa 2 bis 4 Wochen später auf Instagram und dann nochmal 8 bis 16 Wochen später irgendwie auf Facebook oder LinkedIn oder so.
Also da meinst du jetzt nicht die Inhalte, sondern Funktionalitäten?
Nein, ich rede ziemlich von den Inhalten. Also wenn etwas irgendwo passiert, irgendwo aufkommt, dann ist es wie als erstes auf TikTok. Klar, je nach News-Thematik ist es dann ganz schnell auch auf Instagram und LinkedIn oder Facebook, aber so bei den regulären Dingen, die nicht so eine wahnsinnig große Aufmerksamkeit mit sich bringen, ist es wirklich erst auf TikTok, dann auf Instagram. Und wenn es überhaupt noch auf eine weitere Plattform überschwappt, auf einer der anderen.
Also dann meinst du jetzt diese berühmten Trends? Also wenn
genau, einerseits Trends, aber auch tagesaktuelle Themen. Also als zum Beispiel, es ist jetzt ein unschönes Beispiel, aber als der Krieg zwischen Israel und Gaza eintraf, waren sofort extrem viele Videos auf TikTok zu sehen, weil da die Hemmschwelle, etwas zu posten, noch viel geringer ist, bevor es dann überhaupt auf Instagram kam und auch die Newsplattformen darüber berichtet haben.
Und wieso ist die Schwelle tiefer?
Weil man sehr einfach Content erstellen kann und eben nicht als erstes zum Beispiel das Umfeld die Inhalte sieht, sondern einfach die Menschen, die es interessieren.
Also es verbreitet sich dann als auch schneller?
Definitiv, ja.
Mhm. Okay, wir kommen dann noch auf diese Inhalte, die vielleicht eben auch unschön sind, zu sprechen. Wenn wir jetzt noch ein bisschen weitergehen, wir haben noch gehört Snapchat, Twitch.
Mhm.
Was sind das für Plattformen?
Snapchat ist eigentlich wie WhatsApp, sage ich jetzt mal. Es ist wirklich eine Direct-Message-Plattform. Aber mit dem Unterschied, man sendet oft ein Bild. Also man macht ein Bild von irgendwas, optimal von sich selbst, schreibt dann einen Text über das Bild, das ist meist ein oder zwei Zeiler, und schickt es dann seinen Freunden und kommuniziert eigentlich so mit den Freundinnen und Freunden. Was oft im Alltag passiert, man fotografiert einfach irgendwas, meist den Fußboden, macht einen Text drauf, schickt den weiter. Und dann kommt entweder eine Interaktion zurück oder es kommt gar nichts.
Ja. Ich lache wegen dem Fußboden.
Es ist bei den meisten Snapchat-Bildern, würde ich jetzt behaupten, ist es ja, oder ist es einfach oft, ist es einfach irgendein Boden.
Okay, weil bei Snapchat, ich habe mir ein bisschen die Statistiken der Mediennutzung angeschaut, bei Snapchat Gibt es einen grossen Unterschied jetzt hier zwischen den Altersgruppen von dieser Statistik, also die 15- bis 24-Jährigen in der Schweiz nutzen, also 73% dieser Gruppe nutzt Snapchat. Mhm. Und bei den 25- bis 75-Jährigen, eine sehr grosse Gruppe hier zusammengefasst, sind es nur 15%. Also genau, da sieht man quasi einen riesen Gap. Mhm. Bei den anderen genannten Plattformen sind auch die Jungen vorne, aber da verteilt es sich so ein bisschen regelmäßiger. Und Twitch noch zum Abschluss.
Genau, Twitch ist eine Streaming-Plattform, die eigentlich das Streaming so ein bisschen revolutioniert hat. Und zwar kann man da auch auf ganz einfache Art und Weise einen Stream erstellen, also einen Livestream machen, wie man es auch von früher vielleicht kennt. Aber mit dem Unterschied, Twitch nutzt eine ganz große Interaktion auf dem Stream selbst. Also sprich, wenn eine Person gleich am Streamen ist, kann man direkt in den Stream kommentieren und mit der Person, die den Stream veröffentlicht, eigentlich interagieren. Die Person liest dann auch die ganze Zeit die Kommentare und ist eigentlich up to date mit dir im Austausch. Und ja, spricht eigentlich so dich als Gegenüber auch an und du bist dann besonders nahe an der Streamerin, am Streamer.
Also streamen heißt eigentlich live senden.
Genau, eine Live-Übertragung.
Von was auch immer man will.
Ja, definitiv.
In der Theorie, in der Kultivierungsthese geht es auch immer wieder um die Zeit. Also was ist ungefähr deine Bildschirmzeit?
Meine Bildschirmzeit auf dem Phone sind etwa, ich glaube, der Wochendurchschnitt ist bei 4 bis 5 Stunden. Und dann kommt logischerweise noch die Screentime am Laptop dazu. Das sind so ganz normale Arbeitstage, so 8 bis 9 Stunden.
Mhm. Genau, das spielt natürlich auch eine Rolle, welchen Beruf man hat. Und wenn man sich mit Social Media beschäftigt, wird sich das auch noch verstärken jetzt bei dir, die Zeit.
Definitiv, ja.
Jetzt quasi der Gesamtmedienkonsum, wenn du jetzt dich selbst über das Weltgeschehen informierst. Du hast gesagt, du schaust das auch auf den Social Media Plattformen an. Aber insgesamt, also nutzt du daneben auch noch andere Medien dafür oder wie sieht das aus?
Ich würde sagen, ich bin von meiner Generation vielleicht auch noch so eher älter geblieben. Also ich nutze, ja, der Bund habe ich abonniert. Und
also physisch?
Ja, nein, nicht physisch, digital, das schon. Physisch, ja, das schon nicht. Nee, ich habe den Bund abonniert und lese diesen regelmäßig und dann auch noch SRF News. Und auf den Plattformen selbst schaue ich häufig Content von SRF News oder ARD1.
Okay, jetzt Fernsehen, weil das große Thema da ist in den 70 Jahren. Also schaust du Fernsehen?
Nein, also eigentlich gar nicht, außer Fußballmatches.
Okay.
Das ist so das Einzige, oder Sportevents. Das ist so das Einzige, was ich noch im TV schaue. Der Rest, ja, aber gar nicht mehr.
Also wenn, dann zeitversetzt Sendungen oder eben auf Netflix ein Film oder so.
Genau, oft sind es, dort sind es auch eher Serien als Filme. Und wenn, dann eben ziemlich zeitversetzt.
Dann kommen wir jetzt nochmal so ein bisschen zu diesen schlimmen Nachrichten. Mhm. Du hast vorhin gesagt, eben der Krieg zwischen Israel und Gaza war sofort auf TikTok. Mhm. Wie findest du denn das, dass man das ungefiltert in die Welt raussenden kann jetzt heute?
Dass man eigentlich einfach senden kann, was man will, finde ich grundsätzlich sehr gut, weil es eine extreme Diversität zulässt und ja, auch alle ihre Meinung teilen dürfen oder teilen können, was ich sehr gut finde. Ja, weil wir leben hier auch in einer Demokratie, wo Meinungsfreiheit gilt. Was natürlich die Gegenseite oder die Kehrseite davon ist, ist die Glaubwürdigkeit. Und wenn man da nicht geschult ist oder auch keine Ahnung hat oder sich nicht noch ein bisschen weiterbildet oder irgendwie weiter recherchiert, dann ist es durchaus auch problematisch. Weil man dann vielleicht der ersten Quelle, die man sieht, glaubt. Also wie es schön die Kultivierungsthese dann auch sagt, konsumiert man dann dieses erste Video, das vielleicht voller Fehlinformationen ist. und bekommt dann aufgrund dessen weitere solche Videos eingespielt, bildet man sich oder verstärkt man sich die Meinung eigentlich im falschen Sinne. Das ist dann ein bisschen problematisch aus meiner Sicht, aber ich würde auch sagen, das ist halt so die Selbstverantwortung an jede und jeden selbst gelegt, dass man sich auch entsprechend mit anderen Plattformen, an den News-Plattformen zum Beispiel, stützt oder auch die Videos ja ein bisschen hinterfragt.
Damit man, also man muss das dann eben auch entlarven können, aber das ist gar nicht so einfach. Wie macht man das?
Ja, entweder vergleicht man und schaut, hat es zu diesem Thema, also TikTok funktioniert eigentlich wie ein Google. Du kannst dann einfach im Suchfilter, also in der Searchbar, kannst du eigentlich eingeben, hey, was ist zu diesem Thema passiert? Gibst das Thema ein und schaust dann, gibt es noch andere Videos, die darüber berichten? Wenn ja, dann kannst du schon mal davon ausgehen, dass ziemlich sicher etwas los ist. Und wenn viele die gleichen Inhalte eigentlich zeigen, wenn du suchst, dann kannst du davon ausgehen, dass es ziemlich sicher in diese Richtung geht. Wenn du aber auf Nummer sicher gehen möchtest, musst du logischerweise noch mit einer zweiten Medienplattform eigentlich dich auseinandersetzen. Aber meiner Meinung nach gilt auch das Gleiche, wenn du sonst Medien konsumierst. Weil alle haben ja so eine gewisse Richtung vom Erzählstil her.
Ja, das ist eben auch nichts Neues. Das war ja eben auch in den 70er Jahren schon eine Frage, also diese Verstärkung jetzt einfach mit der Veränderung, dass eben jede Person senden kann. Mhm. Würdest du denn sagen, es gibt überproportional viele schlechte oder schlimme Inhalte oder Nachrichten?
Das finde ich jetzt sehr schwierig zu sagen. Ich glaube nicht, dass es viel mehr schlimme oder das Verhältnis sich geändert hat von schlimmen zu guten Nachrichten wie zu früher. Ich glaube einfach, es hat bei beiden Seiten extrem viel mehr Content gegeben und so ist es vermutlich fast äquivalent verlaufen.
Also ich habe gemerkt, eben dieser Mean World, dieses Mean World Syndrome, das geht mir schon auch noch ein bisschen nach innerlich, wenn man sich so halt prägt, man macht das ja eigentlich selber aktiv.
Definitiv, also tagtäglich.
Geht man anders durchs Leben? So wie, ja, weshalb tut man sich das an? Oder wie kann man damit umgehen, mit diesem Wissen?
Ja, es ist schwierig. Also klar, einerseits weiß man, hey, man hat irgendwie etwas Schlimmes gesehen. Aber wenn man, ja, sag ich jetzt ganz, ganz banal, wenn man von den Medien wissen will, was läuft, wird man auch immer schlimme Dinge sehen, weil das sind die Dinge, die Klicks generieren. Und ja, man sieht es, ich finde, Blick ist so ein Top-Beispiel, der Titel ganz krass jeweils. Dann gehst du auf den Artikel selbst und merkst, ah, okay, der Titel war einfach Clickbait, also dass man darauf geht. Und so ja, wird es eigentlich fast überall bei den Medien gemacht, darüber, also oder über diese Themen, die sie berichten möchten oder wollen, was wirklich auch für die breite Masse relevant ist, sind meistens eher schlimmere Themen, weil sich diese besser verkaufen.
Ich habe mich eben nochmal gefragt, in diesem Kontext, wie man seinen Algorithmus erziehen kann. Du hast vorhin gesagt, durch das Verhalten. Wie kann man da noch aktiver sein oder hast du da irgendwelche Tipps?
Es kommt natürlich auch sehr auf die Plattform drauf an. Also wenn wir jetzt von Instagram sprechen, dann kann man den Algorithmus so erziehen, indem man den Personen folgt, die man gerne hat, von denen man Content sehen möchte. Und dann wird einem auch dieser Content erst eingespielt, bevor der ganze restliche Content kommt. Und bei TikTok ist es eben ein bisschen anders. Da muss man mit dem Content interagieren oder eben nicht, indem man die Verweildauer der Videos oder der, vielleicht muss ich so anfangen, der Algorithmus misst halt die Verweildauer, die du auf einem Video verbringst. Er schaut auch, ob du das Video likest, kommentierst, savest oder sharest und entsprechend davon macht er sich eigentlich ein Profil von dir. Er gibt dir dann ganz viel Inhalt und misst eigentlich bei jedem Inhalt, wie du eben darauf reagierst und damit interagierst. Und entsprechend dessen macht er dann ein Profil von dir, was stetig überarbeitet wird und testet dich eben teils auch. Also ich gehe nochmal zum Beispiel zurück. Ich als eher Katzenliebhaber wenn ich jetzt 100 Videos von Katzen sehe und der Algorithmus eigentlich weiß, ich mag Katzen, spielt er mir trotzdem teils ein Hundevideo ein, zum Testen, hey, was ist eigentlich mit Hunden? Magst du die vielleicht jetzt? Und wenn ich dann weiter swipe, kommt vielleicht später ein Video mit einem Pferd. Zum Schauen, magst du Tiere? So im Generellen. Und so werde ich eigentlich, oder wir alle halt tagtäglich getestet.
Und das geht dir nicht auf den Nerv?
Nee, gar nicht. Teils ist das Video wirklich amüsant oder spannend oder unterhaltend oder bietet mir einen Mehrwert. Dann konsumiere ich es und wenn ich keinen Mehrwert sehe, swipe ich einfach weiter. Es ist eine Sache von ja, nicht mal einer Sekunde.
Wenn wir früher so auf das Medium TV eben schauen, da haben ganz viele Menschen dasselbe gesehen und hatten so dieses verbindende Element dadurch. Und jetzt heute haben wir x Kanäle und eben auch jeder hat seinen oder ihren unterschiedlichen Algorithmus. Also geht das etwas verloren, so das Verbindende in der Gemeinschaft oder vielleicht auch zwischen den Generationen?
Ich denke nicht, dass es verloren geht, aber es hat tatsächlich einen Shift gegeben, denn es sind verschiedene Themen einfach aktuell und breit verbreitet. Und so ist man dann in seinen Bubbles eigentlich sehr gleich abgestützt. Also Menschen, die so ähnlich sind wie du selbst, haben so meist einen ähnlichen Content auf der For You-Page und haben dann auch die gleichen Themen. Und so bewegt man sich heute vielleicht viel mehr in der Bubble als ja so ganz verbreitet, wobei es auch immer wieder Ereignisse gibt, die ja die alle zusammenbringen, sag ich jetzt mal.
Und was tust du, damit du eben nicht zu fest in der eigenen Bubble, also verschwindest, damit deine Weltsicht doch offen bleibt und quasi offen ist auch für andere Meinungen oder andere Inhalte?
Da tausche ich mich ganz regelmäßig mit meinem Umfeld aus.
Also ganz physisch auch.
Ganz physisch auch, ja. Ich treffe mich oft zum Kaffee trinken oder für ein Fürabe-Bier, obwohl ich kein Bier trinke, aber Wein, ja.
Aber dann tatsächlich auch mit Menschen, die andere, sag ich mal, Einstellungen haben.
Durchaus, ja. Ich finde es spannend, eigentlich ja, den Mensch gegenüber zu haben und zu schauen, hey, wie tickst du eigentlich? Weil man findet eigentlich bei fast allen Menschen immer ein ja, irgendwas, was einem verbindet oder ein Thema, worüber man sprechen kann. Und wenn man da auch Differenzen hat, ist es irgendwie spannend, mal zu sehen, hey, was ist deine Meinung oder was ist deine Ansicht und kann so eigentlich profitieren und auch ja, seinen eigenen Horizont erweitern, indem man auch weiß, wie andere auf dieselbe Thematik blicken können.
Also du plädierst eigentlich auch als Social Media Profi dafür, in echt weiter zu interagieren.
Durchaus, ja. Mir würde die soziale Interaktion fehlen, also die physische, wenn es diese nicht mehr geben würde.
Kommen wir noch mal ein bisschen genauer zur Theorie. Wir haben ja diese einfach mal so in den Raum gestellt. Und also die Forschungen zur Kultivierungsthese, die begannen Ende der 60er Jahre. Und damals war wirklich eine große Besorgnis in der Gesellschaft da über mögliche negative Wirkungen, weil offensichtlich die TV-Inhalte immer auch brutaler wurden. Und die US-amerikanische Gesundheitsbehörde, die hatte eine Kommission zur Gewaltprävention und die gab dann eine ganze Reihe von Untersuchungen in Auftrag. Mhm. Es war wirklich so eine Besorgnis, also eine Stimmung in der Bevölkerung. Und Görbner und sein Forschungsteam, die entwickelten dann einen Violence Index, um quasi den Gewaltgehalt von Sendungen oder Filmen zu messen und diese auch vergleichen zu können und eben dann auch mit der Realität ja, zu schauen, gibt es eben mehr Gewalt in den Filmen oder nicht. Und heute gibt es eben auch wieder, finde ich, einen ja, Aufschrei eben auch über die sozialen Medien, die unkontrollierte, diesen Fluss. Was denkst du denn zu Regulierungen oder wie kann man solche Inhalte steuern heutzutage?
Also KI steuert schon sehr viele solche Dinge auf den Social-Plattformen. Also wenn du Inhalte veröffentlichst, die nicht ihren Richtlinien entsprechen und die Richtlinien wollen sie immer wie freundlicher machen. Klar, wie freundlich das ist am Schluss sind, ist auch immer die Frage. Aber da wird eigentlich sehr viel rausgefiltert. Also wenn du Videos veröffentlichst oftmals mit irgendwie Drogen oder Waffen oder so, oder wo es darum geht, irgendwie schnelles Geld machen zu können. Das war auch so ein großer Hype mit so kommen die Gruppe. Das wird dann wie rausgefiltert. Also sprich, diese Inhalte werden entweder gemutet oder gelöscht. Kommt ganz auf den Inhalt drauf an. Auch wenn Fluchwörter irgendwie zum Inhalt werden, dann werden diese auch ja, gemutet. Ich habe zum Beispiel im Sommer ein TikTok-Video veröffentlicht, da ging es darum, also ich habe so eine Serie gemacht, da ging es darum, Wörter zu raten. Ich habe auf Post-its einzelne Buchstaben geschrieben und diese dann in einer wirren Reihenfolge irgendwo hingeklebt. Und als Zuschauerin, Zuschauer musstest du eigentlich dann raten, was das Wort ist. Wir hatten dann in unserem Apartment hatten wir so einen, ja, einen hässlichen Schriftzug, so Dream. Und da habe ich die einzelnen Buchstaben aufgeschrieben und an die Wand geklebt. Und weil ich es in Italien veröffentlicht hatte, kam es zuerst zu einer italienischen Community. Und die haben es dann ganz witzig gefunden, weil die haben nicht Dream verstanden, sondern haben mit den Wörtern Merda gemacht. Das Video hatte über 1000 Kommentare, weil sie es so witzig fanden. Und heute hat das Video knapp noch 500 Kommentare, weil es alles rausgefiltert wurde. Sprich, die KI bei diesen Plattformen sind sehr darauf geschult, was ja, gute oder okay Inhalte sind und was weniger okay Inhalte sind und versuchen das dann immer wieder rauszufiltern.
Und zusätzlich zu diesen KI-Mechanismen gibt es eigentlich auch immer noch in dem Sinn menschliche Kontrollinstanzen?
Fast keine mehr. Das wurde extrem zurückgestuft und wird heute fast nur noch mit KI gemacht. Man sieht da auch nicht ganz dahinter, aber das letzte Update, das sie rausgegeben haben, war wirklich eigentlich die Ansage, dass das hauptsächlich von KI geprüft wird.
Und siehst du das kritisch?
Ja, teils ja, teils nein. Also ich würde auch nicht gerne die Person sein, die all den Content durchschauen müsste und dann rausfiltern müsste, was jetzt okay ist, was nicht. Bei der KI kannst du sagen, ja, muss wie niemand physisch das machen. Aber klar gibt es vielleicht auch Inhalte, die dann ja nicht gecheckt werden oder die fälschlicherweise runtergenommen werden. Da gibt es immer wieder solche Dinge, die so aufploppen.
Ich stelle mir vor, diese riesige Masse an Content kann man fast nicht bewältigen als Mensch und da kommt definitiv dann die Maschine zum Zug.
Genau, ja. Und das ist halt auch ein Vorteil.
Schauen wir noch ein bisschen konkret jetzt auf deinen Berufsalltag. Wir haben es zu Beginn gehört, du bist Berater und Managing Partner einer Social Media und Next-Gen-Agentur. Wie muss man sich deine konkrete tägliche Arbeit vorstellen?
Das werde ich irgendwie oft gefragt. Ich gehe eigentlich wie alle Büromenschen, sage ich jetzt mal, am Morgen zur Arbeit. Und dann bin ich häufig auch bei Kundinnen und Kunden, wo es darum geht, sie wollen die junge Zielgruppe erreichen, abholen, sei es zum Beispiel aus Recruiting-Zwecken, sei es aus irgendwelchen Gründen, weil sie zum Beispiel eine Bildungsinstitution sind und Studierende gewinnen wollen. Und dann setzen wir physisch am Tisch und besprechen eigentlich zusammen, was das Ziel ist und wie wir das Ziel eigentlich gemeinsam erreichen können. Dann gehe ich eigentlich zurück in mein Team. Wir sind ein siebenköpfiges Team hier mit in Bern und ja, schauen dann, wie können wir eigentlich für die entsprechende Thematik die junge Zielgruppen oder die entsprechende Zielgruppe von all den jungen Menschen eigentlich so erreichen, damit wir nicht viel, sag ich mal, Flaute haben, also nicht viele Menschen auch noch erreichen, die wir gar nicht erreichen wollen, sondern wirklich einfach den Kern erreichen.
Ich glaube,
können.
In der Werbesprache nennt man das Targeting, dass genau. Man ganz genau auf diese Gruppe zielt, die man haben möchte.
Genau, ja.
Das hat sich ja bestimmt auch verändert, dass man das eben kann, weil man weiß, wer die sind.
Definitiv. Da hilft auch uns der Algorithmus extrem, weil wir können dann sehr genau auswählen, wem wir die Inhalte zusenden wollen.
Ich habe gelesen, was euer Angebot ist. Mhm. Da steht eben Kampagnen und Employer Branding, Strategie oder auch Content Review. Influencer Marketing Content Production Next Gen Workshops. Das heißt, ihr beratet einerseits oder stellt den Content, die Bilder, Videos, was auch immer, selbst her.
Genau.
Oder Influencer Marketing, ihr kontaktiert quasi Personen, die auf den Plattformen sind und diese transportieren dann die Inhalte.
Genau, ja. Also wir haben wirklich so die drei Kernpunkte, sage ich jetzt mal, so die Social- und Next-Gen-Kampagnen, wo wir ganze Kampagnen eigentlich aufgleisen, vorwiegend auf Social Media, aber nicht nur Social Media, sondern einfach dort, wo wir die Next-Gen erreichen können. Dann haben wir die Content-Production, weil wir machen eigentlich von der Strategie über Konzeption bis hin zur Produktion eigentlich wie das Ganze oder die ganze Wertschöpfungskette durch.
Also Leute von euch laufen dann mit der Kamera physisch rum und erstellen wirklich die Inhalte.
Genau, ja, wir haben Content Creatorinnen und Video Creator, die dann wirklich die Inhalte auch produzieren. Und dann haben wir auch noch das Influencer Marketing unterteilt auch noch in Influencer Management. Also wir managen einige kleinere Creator und bieten unseren Kundinnen und Kunden auch das Influencer Marketing an, sprich mit Influencerinnen und Influencer eigentlich eine Botschaft zu einem Produkt, zu einem Brand eigentlich rüberzubringen. Also wir koordinieren dann oder suchen dann die passenden Influencerinnen und Influencer für den Brand, machen vielleicht auch noch das Konzept dazu, briefen sie und koordinieren eigentlich mit ihnen, dass sie die Botschaft auch so rüberbringen können, wie es eigentlich die Firma, der Brand, das Produkt haben möchte.
Du hast gesagt, ihr managt auch InfluencerInnen. Mhm. Was macht man da oder was bedeutet das?
Das bedeutet eigentlich, dass einige Influencerinnen bei uns wie unter Vertrag sind. Also wir haben einen Vertrag mit den Influencerinnen selbst und suchen eigentlich für sie passende Brands, dass sie sich einerseits weiterentwickeln können, weiter ausbauen können, andererseits eigentlich Brands von ihnen profitieren können durch ihre authentische Art und Weise.
Ich finde ja schon nur das Wort an sich, Influencer, sehr spannend. Also es ist eine offensichtliche Beeinflussung von anderen Menschen.
Definitiv, ja. Also eigentlich eine Influencerin oder Influencer ist eigentlich nichts anderes als eine öffentliche Person, wie zum Beispiel auch ein Musiker oder eine Musikerin oder ein Künstler, Artist, Sportlerin, die andere Menschen mit ihrer Art eigentlich beeinflussen kann.
Und du würdest auch sagen, das ist in dem Sinn nichts Neues, weil es immer schon Menschen gab, die uns beeinflussen?
Genau, es ist eigentlich gar nichts Neues. Es ist einfach, ja, der Name ist neu aufgekommen, oder also neu vor ein paar Jahren, ja, weil man für die anderen Influencerinnen und Influencer eben Profisportlerinnen, Profisportler, denen hatte man einfach Sportlerinnen, Sportler gesagt. Und weil es einfach heute auch solche gibt, die zum Beispiel bei Lifestyle-Themen influenzen können oder eben ihre Art so rüberbringen können, dass andere Menschen das toll finden, hat man dann den Begriff Influencer oder Influencerin geschaffen.
Und bist du selbst, soll man sagen, radikal? Also wenn du irgendjemanden nicht mehr sehen willst, weil es dich nervt, dann kippst du ihn einfach raus aus deinem Feed? Oder bist du da sehr generös und lässt das einfach zu, dich, deine Zeit quasi mit diesen Inhalten zu verstreichen zu lassen?
Nee, also wenn ich was nicht sehen will, dann swipe ich wirklich weiter, weil interessiert mich nicht und will ich auch nicht mehr wie eingespielt bekommen.
Wie siehst du eigentlich den Lerneffekt von diesen Social-Media-Plattformen? Also gibt es ja auch ganz viel Inhalt, wo man sich weiterbilden kann.
Genau, es gibt extrem viel so Lerninhalte und finde ich sehr spannend, weil aktuell trendet gerade ein neuer Lerneffekt, sage ich jetzt mal. Und zwar werden auf TikTok vorwiegend Videos veröffentlicht zu irgendwelchen Themen, zum Beispiel, wie wird ein Kran aufgebaut? Und ja, man weiß vielleicht noch nicht, dass es einen interessiert, aber die Machart ist so genial, weil es wird mit Bildern oder Videos eigentlich kurz und einfach erklärt und dazu singt eine Stimme den Inhalt. Also es ist wirklich sehr unterhaltsam und sehr lehrreich, weil man lernt dann, okay, es wird irgendwie, also der Kran wird in Einzelteilen aufgebaut, dann braucht er irgendwie ein gutes Fundament, damit er steht und nicht kippt, auch wenn ja, der Wind irgendwie kommt und so. Und das Ganze wird eigentlich musikalisch begleitet von einer KI, die singt, aber sehr, sehr menschlich tönt.
Auch wenn du gar nicht wissen wolltest, wie man einen Kran baut, weißt du es dann.
Genau, ja. Ja, und so gibt es halt extrem vielen edukativen Inhalt. YouTube ist da das perfekte Beispiel, finde ich, weil du so viele Inhalte über YouTube konsumieren kannst, die je nachdem auch unser Bildungssystem gar nicht zur Verfügung stellen kann. Und manchmal muss man ja irgendwie einen Lerninhalt, zum Beispiel wenn man in der Schule sitzt, man etwas beigebracht bekommt, kommt es ja immer sehr auch auf das Gegenüber an, wie sie es erklären können. Und da finde ich Social Media halt super, weil es noch eine weitere Person gibt, sage ich jetzt mal, die den Inhalt nochmals anders wiedergeben kann und es vielleicht einem mehr anspricht, weil es ja von der Erzählweise oder Erklärweise anders gemacht ist.
Ja, das Schwierige ist ja mehr, dass man zum Beispiel danach wieder aufhört und weggeht von der Plattform und nicht in dem Sinn irgendetwas weiterschaut, weil man einfach mal da gelandet ist. Mhm. Beim Lesen der Kultivierungsthese, dass sich eben das, was wir mögen, immer mehr verstärkt, kam es mir wirklich ein bisschen vor wie, ja, wie das Geschäftsmodell der Big-Tech-Firmen. Also die nehmen wirklich genau diesen Ursprung, dass wir das immer mehr verstärken. Und das hat mich in dem Sinn fasziniert. Mhm. Der hat eigentlich genau das gesagt, was jetzt gemacht wird.
Durchaus, ja. Ich meine, ja, alle Plattformen versuchen dich so lange möglich an sich, also an die Plattform selbst zu ketten, damit sie so viel erfahren von dir als Person, dass sie eben ja, dir auch die entsprechenden Inhalte zur Verfügung stellen können und am Schluss auch die Daten verkaufen können, damit sie andere zu Werbezwecken wieder nutzen können.
Wie schafft man es als Mensch aus eigener Kraft da wieder wegzuklicken?
Ja, die Frage ist, muss man wegklicken? Oder muss man von der Plattform weggehen? Also wird ja eigentlich überall, sage ich jetzt mal, auch im Alltag fast meist gemacht, dass man einem so lange wie möglich behalten will. Retailer bauen die Filialen so um, dass du durch möglichst viele Regale gehen musst und möglichst noch das und das kaufen kannst. Es ist einfach der Lauf der Dinge, würde ich jetzt mal sagen. Und wir werden auch durch das tagtäglich geschult und entwickeln eigentlich so ja, ein Verständnis dafür. Und nachkommende Generationen gehen dann nochmal ganz anders damit um.
Also wir müssten eigentlich dann Grundsatzfragen zum kapitalistischen System stellen.
Durchaus, ja.
Noch kurz zum Begriff Next Gen. Also es gibt Gen Z, es gibt Generation Alpha. Wer sind die, was machen die und was sind so die Nächsten, die jetzt da kommen?
Genau, so unser Fokus liegt eigentlich bei der Next Gen und Gen Alpha. Also von 1995, 1997 bis 2010 ist so die Gen Z. Und dann ab 2011 bis 2024 ist die Generation Alpha. Und jetzt werden auch schon die ersten Betas geboren. Genau, es geht da wahrscheinlich immer so weiter. Ich weiß nicht genau, wer das System macht mit den Generationen. Aber unser Fokus wirklich bei der Gen Z und Gen Alpha. Und das sind einerseits die Generationen, die voll digital aufwachsen, also die Generation Alpha beispielsweise, die haben schon Smartphones oder kommen in Berührung mit Smartphones von ganz klein an und haben oft auch Eltern, die von der Gen Z sind und eben irgendwie schon mit den ganzen digitalen Medien aufgewachsen sind. Und weil da das Verständnis anders ist oder der Umgang auch ganz anders ist und auch die Geschwindigkeit eine völlig andere ist als bei anderen Generationen, macht es eigentlich spannend, wie so diese zu bearbeiten oder eben auch mit Brands verknüpfen zu können, die genau diese erreichen wollen.
Das ist ein spannender Begriff jetzt hier eben die Geschwindigkeit. Also welche Geschwindigkeit meinst du jetzt?
Also Geschwindigkeit, sage ich jetzt mal, im digitalen Raum, ist einerseits die Aufmerksamkeitsspanne, die bei der Gen Z noch 8 Sekunden beträgt. Bei der Gen Y, also bei der vorangehenden Generation, waren es 12 Sekunden. Es geht da immer weiter nach unten. Und auch die Geschwindigkeit zum Inhalte einstufen können, erkennen können und auch die Technologien nutzen können.
Also man bewegt sich dann auch viel schneller, also reagiert schneller.
Genau, ja, man reagiert schneller, auch das Auge wird viel schneller. Also wir sind zum Beispiel gegenüber dem asiatischen Raum sind wir ziemlich noch im Hintendrein, weil in Asien laufen die Filme meist schon mit über 30 Frames pro Sekunde. Und bei uns wird oft, also jetzt auch nicht mehr so oft, aber es wird immer noch häufig mit 25 Frames pro Sekunde eigentlich gefilmt, was ja 5 Bilder weniger pro Sekunde sind. Und da merken wir auch, eben die jüngere Generation sind da auch mit dem Auge immer wie schneller dran. Es muss viel häufiger was passieren, damit man auch unterhalten bleibt.
Also mit dem Auge heißt ja auch immer mit dem Hirn. Kann unser Hirn da sich in dem Sinn einfach weiterentwickeln und schneller werden?
Ich denke schon. Ich bin jetzt kein Neurologe, aber ja, denke schon, dass da unser Hirn auch ja, sich an die äußeren Begebenheiten anpasst. Und wenn man halt von klein auf schon ein ganz anderes Tempo hat, ja, wächst das Hirn ja eigentlich auch so mit und begreift das.
Jetzt kommen wir auch noch kurz eben zum Thema Kinder. Also hast du persönlich eine Haltung, so quasi, wie viel sollen Kinder mit Smartphones interagieren dürfen? Was siehst du da für Thematiken?
Ja, ich habe selbst keine Kinder. Nein, aber ja, ich habe da nicht so eine große Haltung dazu. Ich finde, man sollte so viel mit den Plattformen interagieren, wie nötig oder auch wie sinnvoll. Ich finde, man soll definitiv Kinder darauf schulen, damit sie wissen, wie sie eben Inhalte konsumieren müssen und konsumieren sollen. Und dann ist es immer auch noch eine Altersfrage. Kinder ist halt ein weiter Begriff. Also einem 2-jährigen Kind würde ich jetzt nicht ein Phone mit TikTok draufgeben. Hingegen bei einer 12-jährigen durchaus, damit sie es auch lernt und sieht, wie es funktioniert.
Und wie siehst du das, also so Suchtthematiken in diesem Bereich?
Die ist durchaus da. Also die ist auch sehr groß. Ich meine, durch die ganze Gamification auch der verschiedenen Plattformen und ja, den verschiedenen sonstigen Inhalten, die dich so reinziehen, ist die Sucht ein großes Thema. Aber wenn man meiner Meinung nach frühzeitig lernt, wie man eben damit umgehen muss und damit umgehen soll, dann kannst du eben das auch handeln.
Kommen wir zum Schluss noch kurz zur Frage. Es ist ja, es soll quasi dem Menschen gut gehen und wir haben jetzt gehört, es gibt eben auch Tendenzen, sich durch Inhalte runterziehen zu lassen. Also was empfiehlst du oder wie schaust du selbst, dass es dir gut geht?
Ja, ich schaue eigentlich halt gerne auch Inhalte, die zum Beispiel witzig sind, unterhaltend oder mir einen Mehrwert bieten. Und ja, habe auch sozusagen meinen Algorithmus so trainiert und meine For You-Page so kuratiert, damit diese Inhalte in den Vordergrund kommen. Und klar interessiere ich mich auch sehr für das Weltgeschehen, was häufig eben durch ja, negative Botschaften nach außen getragen wird. Und da finde ich, ist es auch einfach immer wieder so eine ja, Realisationsfrage. Also auch, ja, damit man sich selbst auch zulässt, zu akzeptieren, okay, es gibt diesen Teil, der ist ganz dramatisch, mir geht es aber heute eigentlich sehr gut und ja, muss auch irgendwie das in ein Verhältnis setzen können.
Und wie grenzt du dich ab oder wobei schaltest du ab?
Beim Sport machen. Nee, also wenn ich wirklich so diverse Inhalte aus Zeitungen sehe und lese, dann weiß ich, okay, es gibt viel Elend. Und das geht eigentlich auch noch ein bisschen weiter, also das schwappt dann auch noch nach. Aber wiederum, wenn man dann irgendwie gute Gespräche mit anderen Menschen führt und auch vielleicht schätzt, was man eigentlich alles hat, kann ich meist sehr gut wieder daraus ausbrechen.
Das ist eigentlich den Abgleich mit der realen Welt immer wieder machen, weil die Kultivierungsthese sagt ja, dass das dann sonst auseinandergeht, die Vorstellung von der Welt und die echte Welt. Und
die echte Welt, genau. Das kann man schön so auch sagen, ja.
Ja, dann vielen Dank für diesen Einblick in deine Welt.
Ja, danke auch.
Das war Bisschen Theoretisch aus dem Museum für Kommunikation. Vielen Dank, Mira Meier.
Merci, Mia.
Den nächsten Podcast gibt's in 2 Wochen, wie immer mittwochs.
Die Challenge.
Hallo Zita. Ihr gerade Podcast-Aufnahme kam mit Mira Meier und das ist deine Challenge. Im ersten Schritt hock her und tu 5 Interessen von dir auf ein Blatt Papier schreiben. Frei von Leber weg. Nachher im zweiten Schritt tust innerhalb der nächsten 1,5 Wochen nimmst du 3-mal Zeit und tust 10 Minuten lang die Instagram-Feed aufschlüsseln. Das heisst, du machst ein Strichli und schaust, zu was das du wie viele Inhalte siehst. Und dann tun wir dann die beiden Sachen in der Challenge-Folge miteinander besprechen. Alles klar? Tschüss!